als ein Dilemma bezeichnet man eine Situation, die zwei Möglichkeiten der Entscheidung bietet, die beide zu einem unerwünschten Resultat führen oder führen können. Die meisten von uns stehen fast täglich vor einer Reihe von Entscheidungen und Dilemmas oder Dilemmata für diejenigen unter uns, die meinen, gebildet klingen zu müssen oder geschwollen oder so. Einige unserer Dilemmas sind eher unbedeutend, wie etwa die Frage, ob wir mit dem Auto auf die Arbeit fahren oder mit dem Bus oder was wir zum Frühstück essen oder ob wir nachmittags um 5 eine Tasse Kaffee trinken, um nochmal etwas fitter zu sein, dafür aber nachts vielleicht nicht schlafen können. Andere Dilemmas sind ernster, beispielsweise der sogenannte Weichenstellerfall. Stellt euch vor, eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht 5 Personen zu überrollen. Durch Umstellen einer Weiche kann man die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umleiten. Doch unglücklicherweise befindet sich auf diesem Gleis eine Person. Darf der Tod einer Person bewusst in Kauf genommen werden, um das Leben von 5 Personen zu retten? Sowas ist ein Dilemma. Zu den Dilemmas, mit denen du in deinem Leben konfrontiert wirst, gehören vielleicht Dinge wie die Entscheidung, welche Schule du besuchen sollst, welchen Job du annehmen sollst oder ob du dein Auto reparieren oder doch ein neues kaufen sollst. Für mich als Pastor besteht eines der Dilemmas, mit denen ich jedes Jahr um diese Zeit konfrontiert werde, darin, wie ich die vertrauten Berichte über die Geburt Jesu aufgreifen kann und eine Reihe über die Geburt Jesu zu halten, eine Predigtreihe, die den Geschichten, die wir so gut kennen, gerecht werden und eine neue Perspektive verleihen. Und ein Dilemma ist, dass ich den Text von heute eigentlich 8 Monate früher predigen müsste. Rein rechnerisch. Unsere Vertrautheit mit diesen Texten schwächt ganz schnell unser Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens über die wundersame Geburt Jesu. Und ich glaube, wir verlieren auch ganz schnell die Tatsache aus den Augen, dass die meisten Menschen, die in diesen Geschichten vorkommen, ganz normale Menschen sind. Menschen, die die gleichen Gefühle wie wir erleben. Gefühle wie Staunen, Freude, Verwirrung, Zweifel und Angst. Und dabei führten genau diese Emotionen für die Personen, die beim ersten Weihnachtsfest dabei waren, zu einigen schwerwiegenden Dilemmas. In den Wochen der Vorweihnachtszeit möchte ich versuchen, uns dabei zu helfen, diese Dilemmas zu verstehen und daraus zu lernen. Denn auch wir als Jünger Jesu stehen diesen oder ähnlichen Dilemmas immer wieder gegenüber. Und deshalb sollten wir versuchen, daraus zu lernen, wie wir mit diesen Dilemmas in unserem eigenen Leben umgehen können. Die Fortsetzung meiner Predigtreihe über Jesu Ich-Bin-Worte, die muss daher also natürlich bis nächstes Jahr warten. Jetzt sind erstmal die Weihnachtsdilemmas dran. Wir finden die Berichte über Jesu Geburt hauptsächlich in den Evangelien von Matthäus und Lukas. Johannes nähert sich der Geburt Jesu eher aus einer geistlich-spirituellen Perspektive und er berichtet uns ziemlich wenig über die physische Geburt Jesu selbst. Das ist im Prinzip das, was ihr eben in der Schriftlesung gehört habt. Mehr kommt bei Johannes eigentlich nicht. Markus dagegen beginnt seinen Bericht direkt mit Jesus als erwachsener Mann und bietet somit noch weniger Informationen, als wir im Alten Testament finden können. Aber Matthäus und Lukas berichten uns von Jesu Geburt. Allerdings sind ihre Berichte ziemlich unterschiedlich, weil sie sich der Geburt Jesu aus verschiedenen Perspektiven nähern. Matthäus, der wahrscheinlich als erster der 4 Evangelisten seinen Bericht über das Leben Jesu verfasste, er schreibt in erster Linie an Juden. Er betrachtet die Geburt Jesu daher aus der Perspektive Josefs. Wie nicht anders zu erwarten, enthält dieser Bericht eine Reihe von Verweisen auf die alttestamentlichen Schriften, in denen das Kommen des Messias vorhergesagt wurde. Und aus diesen Schriften lesen wir, der Messias sollte aus dem Geschlecht Davids kommen. Matthäus führt den Stammbaum Jesu deshalb auf Josefs Seite der Familie an, weil Jesus durch Josef einen Rechtsanspruch auf den Thron Davids hatte. Obwohl Josef nicht der biologische Vater Jesu war, wurde er nach der Heirat mit Maria rechtlich gesehen sein Vater. Und Jesus wurde auf diese Art ein Nachfahre des großen Königs David. Lukas dagegen, der in erster Linie an Heiden schreibt, betrachtet die Geburt Jesu in erster Linie aus der Perspektive Marias. Und deshalb fügt er in Kapitel 3 den Stammbaum Jesu auf Marias Seite an. Und damit zeigt er, dass Jesus auch Anspruch auf den Thron Davids hatte, weil er seine Abstammung physisch bis zu David zurückverfolgen konnte und deshalb Davids Blut in sich trug. Heute Morgen werde ich meine Reihe mit diesem Bericht beginnen, also mit dem Bericht aus Lukas. Und dazu lese ich aus Lukas 1 die Verse 26 bis 38. Also Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Und dort steht: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Um zu verstehen, womit Maria hier konfrontiert wurde, müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen und uns über die jüdischen Hochzeitsbräuche im ersten Jahrhundert zu informieren. In der Regel wurden die Ehen damals von den Familien der Braut und des Bräutigams arrangiert. Häufig bereits, als die Kinder noch ganz jung waren. Wenn die Mädchen die Pubertät erreichten, in der Regel im Alter von 12 oder 13 Jahren, wurden sie im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit dem Bräutigam verlobt. Dieser war in der Regel ein paar wenige Jahre älter. Entweder vor oder während dieser Zeremonie erhielt der Vater der Braut den Brautpreis vom Vater des Bräutigams. Ab diesem Zeitpunkt galt das Paar rechtlich als gebunden. Auch wenn es nicht zusammenlebte und natürlich auch nicht miteinander schlief. Nach dieser Zeremonie kehrte der Bräutigam in das Haus seines Vaters zurück, um einen Anbau an das Haus zu machen. In diesem Anbau würden er und seine Frau dann schließlich leben. Dieser Prozess dauerte in der Regel etwa ein Jahr. Nachdem der Vater des Bräutigams der Meinung war, dass der Anbau fertig war, kehrte der Bräutigam zu seiner Braut zurück. Dann gab es ein Hochzeitsfest, das normalerweise bis zu 7 Tage dauerte, und erst nach diesem Fest wurde die Ehe vollzogen. Jetzt könnten wir natürlich spekulieren, dass Josef als gelernter Zimmermann natürlich deutlich schneller mit seinem Anbau fertig wurde, als es bei anderen Ehemännern der Fall war. Genauso könnte aber natürlich auch sein, dass Josefs Vater, der ja vermutlich ebenfalls Zimmermann war, ganz besonders kritisch war und die Bauzeit dadurch noch mal ein bisschen länger wurde. Keine Ahnung, aber so eine Spekulation, die würde uns letztlich auch nichts bringen. Wichtig für uns ist, dass Maria und Josef bereits rechtlich fest aneinander gebunden waren, bevor die Hochzeit tatsächlich stattgefunden hatte. Der Brautpreis war ja schon bezahlt. Interessanterweise bekräftigte das römische Recht diese Praktiken. Es legte nämlich das Mindestalter für die Verlobung und Heirat von Mädchen auf 12 Jahre Und das Mindestalter für Jungen, die bekanntlich etwas länger brauchen, um erwachsen zu werden, auf das reife Alter von 14 Jahren fest. Bevor wir diesen Abschnitt etwas ausführlicher betrachten, da habe ich eine Aufgabe für dich. Denk mal drüber nach, wie diese Begegnung mit dem Engel für Maria gewesen sein muss. Wenn ich mich hier so umsehe, dann ist die Chance groß, dass du kein 12-jähriges Mädchen bist. Aber vielleicht kennst du ein Mädchen, das ungefähr in diesem Alter ist. So alt war Maria vermutlich, 12 Jahre, als dieses Ereignis stattfand. Wie hat sich Maria wohl gefühlt? Was für eine Wirkung hatte dieses Ereignis auf sie? Jedes Mal, wenn wir in der Bibel den Besuch eines Engels erleben, ist das eine furchteinflößende Sache. Selbst wenn es sich um erwachsene Menschen handelt. Kein Wunder also, dass die Engel ihre Reden in der Regel mit den Worten "Fürchte dich nicht" beginnen. Ich glaube, das ist nötig, dass die Engel einem das sagen, weil die Furcht dann nun mal gerade da ist. Fürchte dich nicht. Genau wie hier in unserem Text. Und verständlicherweise warf Gabriels Besuch bei Maria auch eine ganze Menge Fragen auf. Denn all das, wovon der Engel da redete, war für sie völlig neu. Aber ich denke, das gilt für die meisten von uns auch. Wenn Gott uns aufruft, ihm zu gehorchen, dann wirft das ganz schnell eine ganze Menge Fragen in unserem Kopf auf. Das Dilemma, mit dem Maria konfrontiert wurde und mit dem wir oft konfrontiert werden, ist das Dilemma des Unbekannten. Soll ich tun, was Gott von mir will, auch wenn ich nicht weiß, was daraus wird? Auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt? Auch wenn ich das alles gar nicht verstehe? Soll ich Gott dann folgen? Es ist das Dilemma, mit dem wir konfrontiert werden, wenn wir aufgerufen werden, uns auf den Weg zu machen, ohne das endgültige Ziel oder auch nur die Zwischenstationen zu kennen. Von Maria lernen wir den Schlüssel zur Lösung dieses Dilemmas. Und der Schlüssel besteht nicht in einem Glaubenssprung, sondern in einem Glaubensschritt. Vorhin haben wir das Lied "Maria, ahntest du" gesungen. Wir haben dabei gewissermaßen einige Fragen an Maria gerichtet. Fragen wie: Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Oder ahntest du, dass durch deinen Sohn die Blinden sehen werden? Oder ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Und jetzt stellt euch vor, wie euch diese kleine 12-jährige Maria mit großen Augen anguckt, während ihr all diese Fragen stellt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir wohl sagen, nein, wahrscheinlich ahnte sie das alles nicht. Wie auch. Denn wir sehen hier etwas, was wir auch an vielen anderen Stellen der Bibel immer und immer wieder sehen können. Und das ist, wenn Gott jemanden dazu aufruft, ihm nachzufolgen, dann gibt er ihm selten das ganze Bild. Er fordert nur auf, den nächsten Schritt zu machen. Als Gott Abraham rief, sagte er ihm lediglich, er solle in ein Land gehen, das er ihm zeigen würde. Er sagte nicht, geh nach Jerusalem. Nein, er sagte, geh los. Und ich zeig dir dann das Land. Und Abraham tat den nächsten Schritt und verließ Haran, ohne zu wissen, wohin Gott ihn schicken würde. Als Jesus die Jünger rief, sagte er lediglich, folge mir nach. Ohne näher zu beschreiben, was das alles bedeuten würde. Er hat nicht direkt am Anfang gesagt, folge mir nach, ich werde sterben und ihr werdet Angst haben und Panik kriegen. Nein, er sagte nur, folge mir nach. Und die Jünger folgten Jesus einen Tag nach dem anderen und einen Schritt nach dem anderen. Kleine Schritte. Und auch Maria bekam nicht die ganze Geschichte erzählt. Sie erfuhr nicht, dass dieses Baby, das sie bekommen sollte, große Wunder tun und mit Autorität lehren würde. Sie erfuhr nicht, dass ihr Kind als junger Mann verspottet, verfolgt und am Kreuz hingerichtet würde. Sie wurde nur gebeten, den nächsten Schritt zu machen und das Kind zur Welt zu bringen. In jedem dieser Fälle gehorchten diejenigen, die von Gott berufen wurden, indem sie einfach den nächsten Schritt machten. Und nicht, indem sie im Glauben einen Sprung ins Unbekannte wagten. Nein, sie machten einen kleinen Schritt. Und das ist der Teil des Berichts, auf den wir uns heute Morgen konzentrieren wollen. Lasst uns sehen, was wir von Maria darüber lernen können, wie wir mit dem Dilemma des Unbekannten umgehen können. Und wir machen das, indem auch wir einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Und der erste Schritt lautet, sei verfügbar. Wir wissen nicht viel über Maria. Fast nichts eigentlich. Wir wissen, dass sie aus Nazareth stammte. Nazareth war eine kleine Stadt mit ein paar hundert Einwohnern. Es lag in einer Region, die als Galiläa der Heiden bekannt war, weil sie nach der Eroberung durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus größtenteils von Heiden besiedelt worden war. Nazareth war daher innerhalb von Israel wohl einer der unwahrscheinlichen Orte, den Gott wählen konnte, um seinen Engel mit der Ankündigung der Geburt des Messias dorthin zu schicken. Nicht umsonst sagt Nathanael in Johannes 1, Vers 46 über Nazareth, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Nein, Nazareth war nicht vorherbestimmt, aber es war nicht klar, dass aus einer Stadt wie Nazareth sowas kommen würde. Man rechnete mit Jerusalem. Als Gott 6 Monate zuvor Gabriel zu einem Priester namens Zacharias eben in den Tempel in Jerusalem gesandt hatte, da hätte es gepasst. Da hätte die Ankündigung des Messias gepasst. Dort wäre eine solche Ankündigung zu erwarten gewesen. Aber einen Engel zu einem jungen Mädchen in der Provinz von Nazareth zu schicken, das passte nicht so sehr. Gabriel grüßte sie mit den Worten, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Leider hat die katholische Kirche, wie so oft, diese Passage völlig falsch interpretiert und Maria als Spenderin der Gnade Gottes und nicht als Empfängerin der Gnade Gottes hingestellt und daraus dann ein völlig verdrehtes und verkehrtes Maria-Bild abgeleitet. Aber hier wird deutlich, dass Maria Gnade in den Augen Gottes gefunden hatte. Und diese Gnade beruhte nicht auf irgendetwas, das Maria getan hatte, um sie zu verdienen. Lukas geht nicht mal so weit, wie er es weiter vorne im Kapitel tat, als er Zacharias und Elisabeth als fromm und untadelig bezeichnet hatte. Nein, über Maria erfahren wir hier nichts in der Art. Die Betonung liegt hier ganz auf der souveränen Entscheidung Gottes. Das Einzige, was Maria Gott zu bieten hatte, war die Tatsache, dass sie ihm zur Verfügung stand. Nicht einmal ihre Hochzeitspläne beschäftigten sie so sehr, dass sie keine Zeit gehabt hätte, um auf Gott zu horchen. Ich frage mich, wie oft wir so beschäftigt sind, dass wir Gottes Ruf überhören. Wie oft möchte uns Gott wohl dazu aufrufen, uns an seinem Werk zu beteiligen? Und wie oft sind wir einfach zu beschäftigt, um auf seinen Ruf zu hören? Und ich glaube, ironischerweise sind wir in der Regel gerade in dieser besinnlichen Vorweihnachtszeit zu beschäftigt, um auf Gott zu hören. Und das, während wir uns eigentlich auf den Geburtstag seines Sohnes vorbereiten. Deshalb, sei verfügbar für Gott. Und das führt uns schon zum zweiten Schritt. Und der lautet, sei demütig. In Vers 29 lesen wir, dass Maria erschrak. Ist jetzt nicht unbedingt so überraschend, ne? Aber das ist das einzige Mal, dass dieses Wort in der Bibel vorkommt. Es ist ein zusammengesetztes Wort, das darauf hinweist, dass sie ratlos und verwirrt war. Und ich glaube, wie gesagt, das ist verständlich. In Anbetracht des gesamten Kontextes denke ich, dass der Grund für Marias große Ratlosigkeit darin lag, dass sie nicht verstehen konnte, warum ein mächtiger und heiliger Gott ausgerechnet ihr seine Gnade schenken sollte und wollte. Zu erfahren, dass Gott sie ausgewählt hat, ein junges Mädchen, das mit einem gewöhnlichen Zimmermann in einer Stadt mit einem schlechten Ruf wie Nazareth verlobt ist, das war für sie unvorstellbar. Aber im Lauf der Geschichte hat Gott nur selten durch diejenigen gewirkt, die glaubten, alles über Gott zu wissen. Nur selten waren es die große Pläne gemacht haben, wie sie was für Gott tun könnten oder so. Stattdessen hat er sich bereits zu biblischen Zeiten dazu entschieden, durch bescheidene Hirten, Prostituierte, Fischer, Finanzbeamte und sogar durch unverheiratete Mütter zu wirken. Ich glaube, dass Gott auch heute noch in erster Linie durch diejenigen wirkt, die demütig genug sind, um zuzugeben, dass sie nicht alles über Gott wissen und dass sie nicht alles können. Durch diejenigen, die bereit sind, sich Gott dort anzuschließen, wo er bereits am Werk ist, anstatt zu suchen, wo sie Großes für Gott tun können. Durch diejenigen, die einfach so demütig sind, dass ihnen klar ist, dass sie es ohne Gottes Hilfe nicht schaffen. Und deshalb, sei demütig. Der dritte Schritt lautet, wenn nötig, bitte um Klärung. In Vers 29 sehen wir, dass Maria versuchte zu verstehen, worum es bei Gabriels Gruß ging. Sie hatte schließlich das Dilemma des Unbekannten. Aber nachdem Gabriel ihr offenbart hatte, dass sie ein Kind empfangen würde, das Sohn des Höchsten genannt werden und über ein ewiges Reich herrschen würde, da suchte sie nach Klärung. Wie kann das denn sein? Das war völlig anders als bei Zacharias. Der hatte Gottes Fähigkeit, seine Verheißung zu erfüllen, in Frage gestellt und war als Folge dessen bis zur Geburt seines Sohnes Johannes stumm. Maria dagegen wollte einfach nur mehr Klarheit über den Prozess gewinnen. Sie wollte wissen, wie das denn gehen würde. Soweit Maria wusste, war ein Mann nötig, um schwanger zu werden. Und den hatte sie nicht. Also, sie hatte zwar einen, aber solch eine Beziehung, die dafür nötig ist, hatten sie noch nicht. Sie war ja schließlich erst verlobt. Maria zweifelte nicht daran, dass Gott tun könnte, was Gabriel ihr gesagt hatte. Sie wollte nur mehr darüber wissen, wie das geschehen sollte. Meinte Gott, dass sie nach der Hochzeit schwanger werden würde? Oder hatte Gott irgendwas anderes im Sinn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mit der Antwort gerechnet hat, die sie von Gabriel erhielt. Die Vorstellung, dass sie ohne das Zutun eines Mannes schwanger werden könnte, war ihr unbegreiflich. Ich meine, die Menschen damals waren auch nicht blöd. Die wussten, wie das funktioniert. Ohne Mann geht das nicht. Und zweifellos verstand Maria auch nach Gabriels Antwort immer noch nicht so ganz, was geschehen würde. Ich meine, wir verstehen es doch heute auch nicht so wirklich, oder? Aber für Maria war das in Ordnung. Sie war bereit, sich Gott zu unterwerfen, obwohl es immer noch ein großes Geheimnis blieb, was er in ihrem Leben tun würde. Heute suchen wir in der Regel nicht mehr nach Klarheit über Gottes Plan für unser Leben, indem wir auf einen Engel warten, der uns die Antwort bringt. Aber ich möchte euch kurz drei praktische Möglichkeiten nennen, wie wir Klarheit von Gott bekommen können. Drei praktische und wichtige Möglichkeiten. Erstens, durch die Bibel. Sie ist Gottes wichtigstes Werkzeug, um sich selbst und seine Ansichten, Absichten, Pläne und Wege zu offenbaren. Viele der Dinge, die wir klären müssen, sind in der Bibel deutlich dargelegt. Wenn ich zum Beispiel wissen will, ob Gott will, dass ich meine materiellen Mittel für sein Reich einsetze, dann sagt die Bibel, dass ich mir einen Schatz im Himmel zulegen soll, nicht auf der Erde. Wenn ich erwäge, einen Nichtchristen zu heiraten, sagt die Bibel deutlich, dass ich mich nicht mit einem Ungläubigen zusammentun soll. Wenn ich etwas haben will, was einem anderen gehört, sagt die Bibel, dass ich es mir nicht nehmen darf, selbst dann, wenn ich es lieber haben möchte als der andere. Und selbst wenn ich mir nicht sicher sein sollte, ob ich meinem nervigen Nachbarn vielleicht die Kehle aufschlitzen sollte, gibt mir die Bibel dann eine mehr als deutliche Antwort, für die, die sich nicht sicher sind. Nein, auf keinen Fall. Die Bibel gibt klare Anweisungen und es ist sehr wichtig und sinnvoll für uns, uns daran zu halten. Zweitens, durch Gebet. Wenn ich bete und mir Zeit nehme, auf Gott zu hören, dann kann Gottes Heiliger Geist mit meinem menschlichen Geist kommunizieren und mir helfen zu verstehen, was Gott für mein Leben will. Und es mir entweder direkt sagen oder wieder auf die Bibel verweisen. Und drittens, durch weise Ratschläge. Das Buch der Sprüche ist voll von Versen, die betonen, wie wichtig es ist, bei Entscheidungen einen weisen Rat einzuholen. Wir brauchen Tipps von weisen Menschen und wir sollten darauf hören. Denn Gott benutzt oft andere gottesfürchtige Menschen, um uns zu helfen, die blinden Flecken in unserem Leben zu erkennen und Dinge zu bedenken, die wir oft übersehen haben. Diese drei Möglichkeiten haben wir. Also, wenn es nötig ist, dann bitte um Klärung. Der vierte Schritt im Umgang mit dem Dilemma des Unbekannten lautet: Denk an Gottes Treue. Maria bat den Engel nicht um ein Zeichen, aber Gabriel gab ihr trotzdem eins. Er erinnerte sie daran, dass ihre Verwandte Elisabeth einen Sohn bekommen würde und nun bereits im 6. Monat schwanger war, obwohl sie schon weit über das gebärfähige Alter hinaus war und eigentlich sowieso unfruchtbar war. Auch wenn das unmöglich schien, bei Gott ist nichts unmöglich. Und obwohl Maria noch so jung war, war das eine wichtige Erinnerung für sie. Bei Gott ist nichts unmöglich. Diese Erinnerung half ihr, dass sie auf Gott vertrauen konnte. Wenn Gott in der Vergangenheit treu war, dann würde er auch in der Zukunft treu sein. Wenn Gott bei dem Versprechen an Elisabeth treu war, dann würde er auch bei dem Versprechen an mich treu sein. Wenn Gott in der Vergangenheit treu war, dann wird es auch in der Zukunft sein. Sowohl in ihrem Leben, als auch im Leben ihrer Familie. Maria konnte Gott vertrauen, weil er in der Vergangenheit seine Treue bewiesen hatte. Und genauso ist es auch bei uns. Auch wir können Gott heute vertrauen, weil er in der Vergangenheit immer wieder seine Treue bewiesen hat. Und deshalb, denk an Gottes Treue. Und das bringt uns zum fünften und damit letzten Schritt, den wir für den Umgang mit dem Dilemma des Unbekannten lernen können. Und dieser Schritt lautet: Mach den nächsten Schritt. Mir gefällt, was Martin Luther King zu diesem Thema gesagt hat, nämlich: Mach den ersten Schritt im Glauben. Du brauchst nicht die ganze Treppe zu sehen, sondern nur den ersten Schritt zu machen. Maria konnte hier sicherlich nicht die ganze Treppe sehen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Was wäre, wenn Gott ihr gezeigt hätte, was mit ihrem Sohn geschehen würde? Was wäre, wenn er ihr offenbart hätte, dass sie und der Rest der Familie ihn eines Tages für verrückt erklären würden? Was wäre, wenn er ihr gesagt hätte, dass ihr Sohn verspottet und verfolgt und an einem römischen Kreuz hingerichtet werden würde? Was wäre, wenn Maria all das geahnt oder gewusst hätte? Ich weiß, es ist nur eine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass Maria dann zu Gabriel gesagt hätte, er soll sich ein anderes Mädchen suchen. Und ich denke, wir können das alle verstehen. Aber stattdessen verpflichtete sich Maria, ohne die ganze Geschichte zu kennen, dazu, den ersten Schritt zu machen. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir kennen natürlich nicht alle Einzelheiten, aber wenn wir die Berichte bei Matthäus und Lukas kombinieren, dann wird deutlich, dass Maria und Josef letztendlich wie geplant geheiratet haben, obwohl Maria als Jungfrau schwanger geworden ist. Und schließlich reisten die beiden gemeinsam nach Bethlehem, wo sie Jesus zur Welt brachten. Aber mit ihrem Entschluss, diesen ersten Schritt zu machen, nahm Maria viele Prüfungen auf sich, viele unbekannte Dinge. Als Josef von ihrer Schwangerschaft erfuhr, beschloss er, sich von ihr scheiden zu lassen, bis zu seiner Begegnung mit einem Engel, auf die wir nächste Woche eingehen werden. Ihre Freunde werden sie vermutlich gemieden und ihre Familie vielleicht sogar verstoßen haben. Zumindest sehen wir, dass Maria und Josef schließlich alleine nach Bethlehem reisten. Doch obwohl Maria wusste, dass Probleme kommen würden, wie auch immer diese aussahen, wagte sie den ersten Schritt. Und dieser erste Schritt war nötig, um das Dilemma des Unbekannten zu lösen. Deshalb, mach auch du den nächsten Schritt. Heute Morgen haben wir schließlich gelernt, dass der Schlüssel zum Umgang mit dem Dilemma des Unbekannten darin liegt, den nächsten Schritt zu machen. Einen Schritt nach dem anderen. Unsere Beziehung zu Jesus ist nämlich wie jede Beziehung zunächst einmal eine Reise. Sie ist ein Prozess, der aus einer Reihe von Schritten besteht, nicht aus einem einzigen großen Glaubenssprung. Und ich will euch daher heute Morgen einige mögliche nächste Schritte vorschlagen. Und der erste und wichtigste Schritt ist, logischerweise, werde ein Jünger Jesu. Du machst das, indem du deinen Glauben auf Jesus allein setzt. Das bedeutet, dass du zugibst, dass du ein Sünder bist und Hilfe brauchst. Das bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Strafe für deine Sünden zu bezahlen. und dich mit Gott zu versöhnen. Und es bedeutet, Jesus die Kontrolle über dein Leben zu überlassen. Wenn du das schon getan hast, dann besteht der nächste Schritt vielleicht für dich darin, dich als öffentliches Bekenntnis deines Glaubens taufen zu lassen. Oder ein verbindliches und aktives Mitglied in unserer Gemeinde zu werden. Es gibt auch eine ganze Menge Schritte, die du tun kannst und solltest, um zu wachsen. Lies konsequent und systematisch in deiner Bibel, ganz persönlich. Aber studiere die Bibel auch mit anderen, das ist ein anderer Schritt. Das kann bedeuten, dass du regelmäßiger zur Bibelstunde kommst oder am Jugendhauskreis teilnimmst. Oder du gründest vielleicht selbst einen Hauskreis oder eine Bibelgesprächsgruppe, um den Austausch mit anderen geistlichen und vielleicht erfahreneren Menschen zu haben. Und such dir einen Ort, wo du Gott dienen kannst. Das kann innerhalb unserer Gemeinde sein, das kann auch in deiner Nachbarschaft oder auf deiner Arbeit sein. Aber es ist klar, Gott möchte dich gebrauchen, denn Gott gebraucht Menschen, die verfügbar und demütig sind. Das sind einige mögliche nächste Schritte für dich. Vielleicht hat Gott dir auch etwas ganz anderes auf dein Herz gelegt. Ich wünsche mir jedenfalls, dass jeder von uns den nächsten Schritt in der Beziehung mit Gott macht. Denn das Leben und die Beziehung zu Gott ist eine Reise, die aus vielen kleinen Schritten besteht. Heute Morgen musst du keinen großen Sprung für Gott wagen. Du musst nur den nächsten Schritt gehen. So wie Maria. Und das ist der Weg, wie wir das Dilemma des Unbekannten angehen und lösen können. Also, mach den nächsten Schritt und mach ihn jetzt. Amen.